Und es geht mir heute Morgen um die Themen Reich Gottes und das Öl der klugen Jungfrauen. Matthäus 25 von Vers 1. Wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich wie mit 10 Brautjungfern sein, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf: Der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Die Brautjungfern wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Die Törichten sagten zu den Klugen: Gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen antworteten: Das können wir nicht, es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Dann wurde die Türe geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen: Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete: Ich kann euch nur das eine sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Als ich über das nachdachte, stellte ich zuerst einmal die Frage: Das Himmelreich, was meint das eigentlich? Hier wird nämlich in diesem Abschnitt das Himmelreich als Gleichnis gebraucht, diese Geschichte von den Jungfrauen, um zu zeigen, wie es im Reich Gottes bestellt ist, wie das vor sich geht. Einmal stelle ich fest, man kommt nicht automatisch hinein ins Himmelreich. Das ist keine Automatik. Ich habe vor Jahren einmal ein Wirtshauslied gehört, nicht weil ich drin war, ich glaube, das habe ich im Radio gehört. Und da hieß es: Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Schließlich, wir haben ja niemanden umgebracht und auch keine Bank ausgeraubt. Wir sind eigentlich recht brave Bürger, also nach unserem Maßstab. Aber ich sage euch eins: Wer wirklich an das glaubt und danach lebt, der verpasst seine Seligkeit und seine Ewigkeit. Denn so funktioniert das nicht. Das Himmelreich wird hier in diesem Gleichnis unterschieden zwischen lauen und entschiedenen Christen. Zuerst dachte ich, zwischen Namenschristen vielleicht und wirklich brennenden Christen. Aber ich bin zum Schluss gekommen, es meint tatsächlich, beide sind wiedergeborene Christen, stellen das dar, beide. Aber die einen haben zu wenig Öl, die anderen haben genug Öl. Es geht hier nicht um solche, die sich im Namen nur als Christ bezeichnen, sondern solche, die es wirklich sind, die Jesus, Gott erlebt haben. Aber die einen sind lau geworden. Vor Jahren waren wir einmal mit Autos, ein paar junge Leute aus unserer Gemeinde waren dabei, waren wir am Meer in Südwestfrankreich und dort hatten wir jeden Morgen unsere Andacht. Das war schön, meine Frau las etwas ganz Spannendes vor und dann haben wir natürlich Instrumente dabei gehabt und haben Loblieder gesungen. Da kamen Leute, da kam eine Frau und fragt uns: Are you Christian? Ich sage: Ja, ja. Are you born again Christian? Seid ihr wiedergeborene Christen? Die hat das auch schon, ja, eine Stufe da eingeführt. Es ist wahr, Christen gibt es eine ganze Menge. Es gibt sehr viele. Auch unser Land ist ja zumindest war es das, ein christliches Land. Aber es ist der Unterschied. Sind es wiedergeborene Christen, das heißt solche, die durch Jesus Christus ein neues Leben empfangen haben, oder sind es einfach dem Namen nach? Und das bringt ja nichts. Zum Himmelreich ist zu sagen, jeder ist eingeladen und jeder darf kommen. Das ist das Großartige an dieser Botschaft, die wir verkündigen dürfen. Jeder darf kommen. Ich dürfte nicht von Gott her sagen, ja, die Person, die, nein, die hat so viel auf dem Kerbholz, fertig. Die hat ihre Chancen gehabt, ihre Gnade, sondern ich darf jeden einladen. Wie kommt man eigentlich hinein in dieses Reich? Seid ihr eigentlich drin, wenn ich euch so alle anschaue? Seid ihr drin in diesem Reich? Wie kommt man denn da hinein? Werde ein Kind des Königs Jesus, mal zuerst. Jesus ist der König dieses Reiches. Und wenn du da hinein willst, komm zu diesem König. Und er ist ein barmherziger, wunderbarer Gott. Christen, wenn sie die Bibel richtig verstanden haben und auslegen und ausleben, müssten eigentlich die glücklichsten Menschen auf Erden sein. Amen. Denn ihre Sünden sind vergeben, als hätten wir nie gesündigt. Vorausgesetzt, wir bringen das Jesus. Wir können natürlich nicht einfach so eine Sünde drauf losleben und denken, ah, das passiert ja automatisch, Jesus ist ja dafür gestorben. Also, werde ein Kind des Königs Jesus. Er regiert dieses Himmelreich. Vertraue Jesus von dieser Stunde an. Gehorche ihm, liebe ihn und bekenne ihn. Im 2. Petrus 1, Vers 10 bis 11 heißt es, deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass eure Berufung und Erwählung gefestigt wird. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Und Gott bereitet euch einen herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Da dachte ich an diese 10 Jungfrauen. Wenn wir alles daran setzen, so zu leben, dass wir unsere Berufung stärken, bist du berufen von Gott? Zwischenfrage. Bist du von Gott berufen? Ja, er ruft alle Menschen. Gott will, dass alle gerettet werden. Jetzt musst du darauf achten, dass du deiner Berufung entsprechend lebst. Deine Berufung muss fest werden. Sie kann wankend werden. Vielleicht haben das die meisten von uns schon mal erlebt. Eine laue Phase, wo man schwach wird und müde geworden ist. Aber das stärkt die Berufung nicht. Da müssen wir sofort einhaken und klare Schritte tun, unsere Berufung sichtbar und kräftig zu werden. Und dann sagt Petrus, und wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Das ist recht eine mutige Aussage, nicht? Ihr werdet niemals zu Fall kommen, solange wir in dieser Berufung leben. Wenn wir natürlich abweichen und lau und träge werden, ist die Gefahr, dass wir fallen. Aber wenn wir dieser Berufung gemäß leben, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Und Gott bereitet euch einen herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Merkt euch das Wort, einen herrlichen Einzug will Gott uns bereiten. Und ich komme nachher noch drauf, auf diese offene Tür und diesen herrlichen Einzug. Das Himmelreich im griechischen Basileia, ein himmlisches Königreich. Es ist ein Reich, das unserem König Jesus gehört. Ein Reich, das unsichtbar ist, das über allen reichen Mächten Herrschaften ist und alles ist diesem Reich Jesu Christi untertan. Es ist noch nicht sichtbar. Dieses Reich ist schon angebrochen, indem Jesus auf diese Welt kam. Sein Kommen startete dieses Himmelreich. Es ist geistlich, aber unsichtbar. Oder ist es doch sichtbar? Wo ist es denn sichtbar? In seinen Jüngern. Dort wird das Reich Gottes sichtbar. Sonst auf der Welt, Jesu Reich ist kein Reich, das mit Gewalt und mit Kanonen und so weiter, Raketen, andere Menschen und Staaten bekämpfen will und erobern will. Jesu Reich ist ein Reich der Liebe, das aber schlussendlich siegen wird, sagt uns die Bibel klar. Also es ist doch sichtbar in seinen Jüngern. Woran erkennt man denn einen Himmelsbürger? Ich war ein ganz junger Christ, ich war auf der Bibelschule und zur praktischen Zeit in Norddeutschland oben in Jeringsveen, Ostfriesland. Und da erinnere ich mich, das habe ich nie vergessen, das war so, hat mich so angesprochen. Ich war am Abend dort, wo wir wohnten ganz, ganz abgelegen. Das war also ein richtiges Ostfriesenhaus mit fließendem Wasser vom Himmel her, Regenwasser, das gesammelt wurde und muss wohl auch ein Brunnen gewesen sein. Und das war an einer Wieke, also eine Wasserstraße, eine kleine. Und weiter weg war nochmal ein Haus und da hinten auch noch eins, also ganz weg. Und dann in dieser Stille des Abends höre ich plötzlich, wie ein Christ singt beim Velofahren. Ich weiß nicht wieso, aber das hat mich irgendwie berührt. Und dann dachte ich an ein Lied, das ein altes Lied, da heißt es, Sie kennen sich am Liede, am leuchtenden Gesicht. Oh, leuchte ich eigentlich? Doch, oh, beruhigt mich. Ich habe nämlich festgestellt, wenn Menschen älter werden und unbeobachtet sind, und das ist ja so beobachtet, könnte man denken, na so, sehr glücklich sieht er gar nicht aus. Aber das täuscht, das ist nur äußerlich. Man kann als Christ alt werden und ein mürrisches Gesicht machen, solange man nicht so ist, oder? Solange es nur das Gesicht ist. Und sobald man mit ihm zu reden beginnt und er Christ ist, fängt es an zu leuchten. Ja, und woran erkennt man Himmelsbürger denn noch? Wenn sie den Mund auftun. Wenn sie den Mund auftun, dann merkt man, wenn sie vom Glauben reden, wie sie bei Pannen reagieren, das muss ich euch erzählen. Ich hatte mal so eine Panne, ich hatte am Abend in der Bibelstunde gepredigt, saget Gott Dank alle Zeit für alles. Und dann fuhr ich nach Hause, die Einfahrt zu meiner Garage war ziemlich steil, so schräg runter, und ich hatte noch was vom hinteren Sitz rausgenommen, ging zur Tür, machte die auf, setzte mich ins Auto und ließ es reinrollen. Auf einmal ein Peng, ein Knall, und meine linke Autotüre hatte eine ziemliche Beule erlebt, weil der Beton leider dort nicht nachgiebig war. Ja, und dann kam mir plötzlich in Sinn, was habe ich heute Abend gepredigt? Sage Dank alle Zeit für alles. Und was hat der Edwin gemacht? Er hat gedankt. Ob es so fröhlich war, wie es hätte sein sollen, da bin ich nicht ganz. Ein schwedischer alter Bruder, der jetzt schon beim Herrn ist, hat mal folgende Geschichte gehört, oder ja, da war ein alter Opa, dem passierte es, dass seine wunderschöne Uhr, die er hatte, zu Boden fiel und zerbrach. Ja, der war auch ein Christ. Und dann fragte ihn einer seiner Enkel, glaube ich, war es, Opa, hast du schon gedankt dafür? Und der Opa hat gesagt, Gott würde mir nicht glauben. Also, woran erkennt man Himmelsbürger? An der Autotür am Garagenpfosten. Ich könnte noch mehr erzählen, aber lassen wir das. Man erkennt einen wiedergeborenen Christen auch im Gedränge am Schalter. Zum Glück hat unsere Post das geändert. Jetzt gehe ich viel lieber zur Post. Aber früher, ich hatte doch fast regelmäßig mich an der falschen Schlange angestellt. Und auf der anderen Seite, wo mehr Leute waren, das ging flott voran und ich stand da und wartete und beim Schalter, das nahm kein Ende. Jetzt ist das zum Glück beendet. Aber es gibt trotzdem noch Situationen, wo wir warten müssen und anstellen müssen und es wird so kribbelig. Und dann habe ich es auch schon gemacht, dass ich mir gesagt habe, komm, jetzt betest du. Natürlich habe ich das nicht laut gemacht, ich habe aber für mich habe ich gebetet, dem Herrn gedankt, bin ruhig geworden und es ging gut. Ja, es gibt noch viele Zeichen, woran man Himmelsbürger erkennen kann, Christen. Ich komme zu einem etwas ernsteren Teil. Das Alte Testament prophezeit, dass Jesus Christus, dass sein Reich am Ende der Tage die anderen Reiche zerstören wird, die Reiche von Völkern, die ihrem Gott nicht gedient haben, die gegen ihn rebelliert haben, die seine Gnade und seine Güte nicht wollten. Und zwar gab es einen König in Chaldea, Nebukadnezar, und der träumte, er hatte einen Traum, den seine Weisen nicht deuten konnten. Und er war so wütend, er sagte, ihr müsst mir nicht nur den Traum deuten, ihr müsst mir auch sagen, was ich geträumt habe. Und welcher Mensch kann das schon? Und die haben versucht, dem König zu erklären, das ist nicht möglich, das wissen nur die Götter, wir können das nicht erklären, wir können nicht deinen Traum sagen. Den musst schon du uns sagen und dann geben wir die Auslegung. Aber der König merkte, das ist eine faule Sache. Und er verfügte, dass sämtliche Weisen, Ratgeber des Königs, all die Weisen und Wahrsager und Priester, dass die alle getötet werden sollten. Das war eine radikale Sache, aber früher war das anders. Das heißt, teilweise. Teilweise gibt es heute noch solche Brutalitäten. Und nun kommt Daniel, einer von den Juden, der verschleppt worden war, und sagt, halt, gib mir noch etwas Zeit. Ich will noch einmal darüber nachdenken. Er ging zum Nebukadnezar, sagte, ich werde dir den Traum sagen und deuten, aber gib mir noch etwas Zeit. Und er ging ins Gebet und Gott gab ihm wirklich den Traum zu sehen. Also er träumte, er sah dasselbe, was Nebukadnezar geträumt hatte. Und zwar sagte er dann zum König, du sahst im Traum ein Standbild. Da ist ein Kopf, der ist aus Gold. Da ist die Brust, die ist aus Silber. Dann der Oberkörper, die Lenden sind aus Kupfer. Die Beine sind aus Eisen. Und die Füße sind gemischt. Eisen und Ton gemischt. Und das bedeutet Folgendes. Und dann erklärte er, dass das Reich Jesu Christi, er wusste damals noch nichts von Jesus, der war ja noch nicht geboren. Aber wusste, was Gottes Pläne sind, dass ein kommendes Königreich Gottes alle anderen Reiche auf dieser Erde besiegen wird. Die, die freiwillig gekommen sind und seine Kinder geworden sind, die betrifft das nicht. Aber die anderen. Dieses Reich existiert noch im unfertigen, unscheinbaren Zugang auf Erden. Aber Jesus wird sein Reich auf Erden bald einmal für alle Völker aufrichten. Ich lese aus Daniel 2, Vers 44. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber wird es ewig bestehen. Das ist Gottes Reich, ewig. Lukas 17, 20. Als Jesus aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete Jesus ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten kann. Man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es, dort in jener Gemeinde oder in jener Stadt, oder da ist es. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das ist eine ganz verblüffende Aussage. Das Reich Gottes ist mitten unter euch. Was ist denn das Reich Gottes nun eigentlich? Wenn das stimmt, was Jesus sagt, und das glauben wir, dann ist das Reich Gottes hier auch unter uns. Nicht nur bei uns, aber überall, wo er angebetet wird. Das Reich Gottes, dann kam es mir plötzlich, das Reich Gottes, sind nicht materielle Dinge. Das Reich Gottes sind Menschen, eine Schar, eine große Familie. Und in dieser Familie des Reiches Gottes gibt es einen Vater, Sohn und Heiligen Geist und viele Menschen. Millionen, Millionen von Menschen, die ihm dienen. Also nicht du oder ich sind es, sondern wir miteinander. Wenn man eine Wohnung besichtigen würde und es ist niemand zu Hause, vielleicht der Hausmeister führt rum, du kommst in die Wohnung rein, das ist nicht Familie, Du siehst zwar die Auswirkungen der Familie, vielleicht ähnlich wie in diesem Haus. Das Haus ist nicht Reich Gottes, aber die Menschen darin, die Menschen, die Jesus lieben, das ist das Reich Gottes. Sieht man, dass das Reich Gottes schon kommt? Seht die Welt das? Sieht Israel das? Das Reich Gottes schon kommt? Ich glaube, für die Welt, für die ganze Welt und für Israel ist das verborgen. Aber es ist schon da, in seinen Kindern, wie ich sagte. Mitten in der Gemeinde, im Hauskreis, in dir und mir. Luther übersetzte Vers 20. Das Reich Gottes kommt nicht mit äußerlichen Gebärden. Siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Also wir alle miteinander. Das ist ein Teil des Reiches Gottes. Jetzt möchte ich nochmal auf dieses Bild eingehen, das ich von diesem, oder dieses Standbild, von dem ich gesprochen habe. Wann das Reich Gottes in Macht und Herrlichkeit kommt, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber es gibt gewisse Zeichen, die uns die Propheten des Alten Testaments gesagt haben, die unwahrscheinlich exakt sind und unwahrscheinlich stark sind. Wir kennen, und viele von uns kennen das, und die Gefahr besteht, dass man, es wird zur Gewohnheit. Aber ihr Lieben, es erschüttert mich manchmal immer wieder, zu bedenken, was direkt sehr nah vor uns liegen kann, könnte. Nämlich Jesus kommt, um seine Kinder, die klugen Jungfrauen, die, die ihn geliebt haben, die mit ganzem Herzen ihm gedient haben. Jesus kommt, um seine Kinder zu holen. Die Bibel nennt das Entrückung. Und danach wird Christus für alle Welt sichtbar sein. Ich will euch etwas von den Zeichen dieser Zeit sagen. Seit 1948 ist Israel wieder existent. Überlegt mal, das ist ein Wunder. Nach 1900, etwas mehr Jahren, kommen Menschen, die zerstreut in der ganzen Welt, buchstäblich überall gab es die, dass die wieder zurückkommen und dass ein Staat gebildet wird und die Menschen, die diese Sprache der Bibel gar nicht kannten, heute diese Sprache reden. Das ist einmalig in der ganzen Völkergeschichte. Und das hat die Bibel vorausgesagt. Nämlich, dass Gott sein Volk sammeln will, dass er fischen will, also locken, aber auch, dass er mit Gericht kommen wird, um sie zu treiben in dieses Land, in dem sie einmal gelebt hatten vor tausenden von Jahren und wo eigentlich ihre Wurzeln sind. Und es sind nicht alle Israeli total vertrieben worden damals von den Römern und so weiter. Es sind immer einige geblieben. Aber es war ein kleiner Haufen. Und das ist ein Zeichen, das unübersehbar ist. Unüberhörbar ist. Aber warum ist denn alle Welt gegen Israel, habe ich mich gefragt. Es ist kein Streit der Religionen, das muss ich deutlich sagen. Der Kampf hier, wo sich da abspielt, um Land und Israel und Hauptstadt, Religion, es geht nicht um Religionen. Wisst ihr, um was es geht? Es geht um Gott. Der heilige Gott, der diese Pläne in seinem Wort sehr deutlich in vielen Prophezeiungen, die wir aufschlagen können und lesen können, die uns das gegeben haben. Es geht um diesen Gott und es geht um jenen Feind, den wir unter dem Namen Satan kennen, der dieses verhindern will, um jeden Preis verhindern will. Er ist der große Widersacher Gottes und er will nicht, dass Gottes Pläne ausgeführt werden. Das ist das Ringen zum Beispiel um Jerusalem. Denn noch als Israel in sein Land zurückkam, hat niemand sich um Jerusalem gerissen. Das war gar nicht interessant. Das wird erst jetzt interessant, wo sich die Verheißungen des Alten Testamentes, die Prophezeiungen mehr und mehr erfüllen. Jetzt plötzlich wird es interessant, auch für andere, und sie behaupten, Jerusalem sei ihre Stadt schon von immer her gewesen. Ja, das ist auch ein Zeichen. Die Bibel sagt auch das, es wird ein Jerusalem wird wie ein Laststein sein für alle, die sich daran versuchen werden, das wegzuheben. Die werden sich zerschneiden, zerreißen. Denn Jerusalem ist im Plan Gottes, auf seinem Platz und für sein Volk. Wir erleben heute in zunehmender Weise auch Gerichte über die Verdorbenheit der Menschen. Ich möchte die nur kurz aufzählen. Die Respektlosigkeit der Menschen Gott gegenüber, die Gier nach Macht, nach Geld, nach blindem Hass gegen Israel, das sind so grobe Sünden gegen Gott gerichtet. Und wir erleben heute Folgen, denn Menschen, die ihr Leben mit Gott leben, die dürfen Segen erfahren. Und Menschen, die das nicht tun, und unser Volk ist leider, leider mehr und mehr auf der falschen Seite und übertritt die Gebote in frappanter Art und Weise, in schlimmer Art und Weise. Und die Folge sind Zunahmen von Erdbeben, Tsunamis, Klimawandel, Vulkane, Tierkrankheiten, neue Seuchen beim Menschen und Tieren, mehr Tornados als früher, Ölaustritt in 1600 Meter Meerestiefe, Verführung der Menschen, Gottes Ordnungen und Gebote werden verdreht, Angriff auf Ehe und Familie, Israel wird zum Stolper und Laststein, alle Welt wird gegen Israel eines Tages kriegen. Das sagt die Bibel voraus. Und das spitzt sich zu, wir merken ja das. Es gibt nicht mehr viele Völker, die noch auf Israels Seite stehen. Und genau in dieser Zeit passiert etwas Großartiges. In dieser Zeit kommt Jesus Christus wieder. In dieser Zeit ist die Entrückung. Wir glauben und hoffen, dass die Entrückung vor oder am Anfang dieser Geschehnisse stattfindet. Und wenn das so ist, ihr Lieben, dann sind wir unwahrscheinlich nah. Das kann vielleicht noch wenige Jahre geben, aber es könnte auch schon sofort sein. Das bewegt mich immer wieder, dass wir Christen hier nicht schlafen, sondern dass wir wach sind und vor unserem Gott stehen und ihm dienen. Nun nochmal zu den Jungfrauen. Ich fange mal mit den törichten Jungfrauen an. Der Bräutigam sagt zu den törichten Jungfrauen, die verspätet zum Hochzeitssaal kommen: Ich kenne euch nicht. Erscheint uns diese Ablehnung des Bräutigams nicht etwas hart? Die fünf waren alle eingeladen. Fünf waren bereit und die sind gegangen. Die anderen fünf, die kommen verspätet. Die Türen sind verschlossen, wie das vielleicht nachts und aus Sicherheitsgründen geschehen mag. Aber der Bräutigam sagt: Ich kenne euch nicht. Das griechische Wort für töricht heißt moraino. Lässt uns Jesu Härte besser verstehen. Wenn man die Bedeutung im Deutschen sagt, töricht meint dumm, idiotisch, verrückt, närrisch, moralisch oder gar geistlich wertlos. Und es betrifft Herz und Charakter. Die gute Nachricht übersetzt, gedankenlos. Steht hier, die törichten Jungfrauen, auf die trifft das zu. Idiotisch, das klingt so ein bisschen hart, oder? Aber wenn man sich überlegt, man ist ja wirklich wenn man das verpasst aus lauter Blödsinn und anderen Sachen, Nebensächlichkeiten und Untreue, da ist man wirklich verrückt und närrisch. Man kann sagen, die Törichten lebten moralisch und geistlich in Lauheit und Sünde. Das glaube ich. Das ist ein Bild darauf. Jetzt mal schnell ein kleiner Ausflug. Eine orientalische Hochzeit, die war ja völlig anders als wir. Ja, da denke ich an unser beides. Nun seid ihr nicht mehr ein Brautpaar, Romana und Raphael. Nun seid ihr nicht mehr ein Brautpaar, ihr seid verheiratet. Wie lang ging denn euer Hochzeitsfest? Ein Tag, oder? Ein Tag, gut. Das war damals, und ich glaube, heute zum Teil ist das noch ganz anders. Hört mal. Also wir haben die Flitterwochen und wir haben einen Hochzeitstag. Dort aber, im Land Kanaan, dort stand das Haus eine ganze Woche lang offen für die geladenen Gäste. Das Brautpaar wurde wie Fürsten behandelt. Hätte ich vorher sagen sollen, gell? Das Brautpaar wurde wie Fürsten behandelt, sogar so angeredet. Die Gäste und das Personal, die haben die verwöhnt nach Strich und Faden. Und die haben nicht irgendeinen Namen genannt, Mary oder wie auch immer, Fürstin. Brauchst du irgendwas? Hast du genug zu trinken? Soll die Musik dir aufspielen? Fürst, was sagst du? Oder? Das ging eine ganze Woche so. Und alle haben sich gefreut und waren begeistert. Die ganze Woche waren die Gäste eingeladen. Mensch, das muss für die Törichten also doch ein harter Brocken gewesen sein. Als die Törichten, also die schliefen ja, alle 10 schliefen ja ein, berichtet uns in diesem Gleichnis. Als der Ruf erschallt, um Mitternacht war es, der Bräutigam kommt, dann sprangen die auf, die Klugen nahmen ihre Lampen, schnitten den Docht mit der Rußstelle ab, füllten Öl nach, waren bereit. Und die Törichten sagten, jetzt haben wir so lange gewartet, länger als wir gedacht haben, jetzt haben wir zu wenig Öl, gebt uns von eurem Öl. Und die haben gesagt, das können wir nicht, wenn wir das tun, dann habt ihr zu wenig und wir auch. Geht doch zu den Krämern und kauft. Und dann kam der Bräutigam und die ganze Festgesellschaft und diese 5 klugen Jungfrauen gingen dem Bräutigam entgegen mit der Braut, die war dabei. Und die gingen in die Richtung fröhlich, jubeln, singen, plaudern. Und die Törichten gingen in diese Richtung. Puh, das ist ein Pressieren. Aber welcher Krämer gibt dir denn um Mitternacht noch Öl? Das war gar keine so einfache Sache. Vielleicht sind die da rumgesprungen und haben gesucht, wo könnten wir noch Öl kriegen? Vergeblich an Türen angeklopft oder kennst du die? Komm, frag mal dort. Und mittlerweile verging die Zeit und die Hochzeit war schon längst im Gang. Könnt ihr ein bisschen mitfühlen, wie die sich gefühlt haben? Oder hast du das schon mal erlebt, dass du an einem ganz besonderen Ereignis nicht bereit warst und draußen gestanden bist, verpasst hast? Mensch, der Flug verpasst nach Amerika. Boah, hätte ich doch ein bisschen besser kalkuliert, hätte ich doch eine Stunde früher angefangen, nach Kloten zu fahren. Das muss bitter sein und das wird bitter sein für die Törichten. Ein Engländer hat berichtet, der war damals unterwegs in Kanaan und sah 10 festlich geschmückte Mädchen, die musizierten. Er fragte seinen Reiseleiter, wann ist die Hochzeit? Könnten wir da mal dabei sein? Und der Leiter sagte, ja, die Hochzeit können wir nicht dabei sein, das geht nicht. Vielleicht ist die morgen, vielleicht heute, vielleicht in 2 Wochen. Wisst ihr, warum das so war? Es war wie ein Spiel. Es ging dem Bräutigam darum, die Braut zu überraschen. Der überlegte sich und mit seinen Gespannen, die bei ihm waren, sie wollten die Braut, und das war bei allen so, alle wollten am Hochzeitsfest die Braut überraschen. Und das war mit ein Grund, warum das manchmal so verzögert wurde. Es wurde Mitternacht und die schliefen ein. Also war doch die Überraschung komplett. Als plötzlich der Schrei kommt, der Bräutigam kommt, geht aus ihm entgegen. Das war überraschend, aber die einen waren bereit. So sagt Jesus, wird es sein, wenn er kommt. Wir wissen nicht, wann er kommt. Und sollte euch jemals ein Prophet sagen, ich weiß, wann er kommt dann und dann und dann, dann glaub es nicht. Denn niemand außer der Vater im Himmel, sagt die Bibel, weiß das. Und wer es dennoch meint zu glauben, der ist in dem Punkt wenigstens ein falscher Prophet. Ich möchte noch kurz, ich mache nicht mehr lang, die klugen 5 Jungfrauen ansprechen. Das griechische Wort für klug, pronimos, heißt, klug heißt Verstand, einsichtsvoll, verständig. Die klugen Jungfrauen waren praktisch klug bei der Regelung ihres Lebens. Als die Klugen die Ölbitte ablehnten, brauchten sie ihren Verstand, sie waren also klug. Das sind die klugen Jungfrauen, die Attribute von klug. Verstand, einsichtsvoll, praktisch klug bei der Lebensregelung und so weiter. Im 2. Petrus 1, Vers 10 bis 11 Deshalb, meine Brüder und Schwestern, setzt alles daran, so zu leben, dass eure Berufung und Erwählung gefestigt wird. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen. Habt ihr es im Kopf? Diese Bibelstelle haben wir schon gelesen. Dann werdet ihr niemals zu Fall kommen und Gott bereitet euch einen herrlichen Einzug in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Hier haben wir es wieder, diesen herrlichen Eingang in das Reich Gottes, in das Himmelreich. Es gibt zwei wichtige Erkenntnisse aus diesem Bericht. Es gibt Dinge, für die es in der letzten Minute zu spät ist. Das ist eine Einsicht. Wollen wir uns die merken und hinter die Ohren schreiben? Ja, sagst du, was ist denn mit dem Schächer? Es war seine erste Chance und seine letzte Chance. Und zweitens, es gibt Dinge, die wir nicht erst am Tag der Prüfung machen können oder lernen können. Und es lohnt sich auch nicht, bis zu seiner Todesstunde zu warten. Der letzte Moment, das ist zu spät. Und zweitens, es gibt Dinge, die man nicht ausleihen kann. Also du kannst deine Seele nicht durch den Pastor retten lassen. Sonst würden sich alle sofort in der Liste eintragen lassen, bitte, du bist verantwortlich, dass ich ins Himmelreich komme. Hättest du Freude daran? Ich auch nicht. Wir können unseren Charakter nicht borgen. Er gehört uns wie ein Kind, wie ein Kleid. Die Heiligung und Hingabe und geistvollen Erfahrungen unserer Väter müssen wir selbst erleben. Wir können das nicht übernehmen von den Vorfahren. Also die zwei Dinge. Es gibt Dinge, für die die letzte Minute zu spät ist. Und es gibt Dinge, die man nicht ausleihen kann, die man selber erleben muss. Und was ist das Öl der Jungfrauen? René, erst jetzt bin ich bei dem Thema, was dich auch interessiert. Das Öl der Jungfrauen, der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das Öl der überschäumenden Freude. Ich denke zurück an mein Bibelschulsemester auf der Bibelschule in Berea. Wir wollten uns zusammentun zu einem Gebetsabend. Wir haben das auch getan. Die Kapelle war nicht geheizt. Man hatte zu wenig Geld, die Kapelle zu heizen. Und dann gingen wir in den Speisesaal und haben dort gebetet. Und dort haben wir so die Gegenwart Gottes erlebt, wie ich das selten in meinem Leben nachher erlebt habe. Es war solch ein Jubel, solch eine Freude, die unsere Herzen erfüllt hat. Es war so, dass Wolfgang Blissenbach, der nun vor kurzem zum Herrn heimgegangen ist, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, ein wirklich von der Stimme her und von seinem Können ein großer Musiker, der war da auch dabei. Der hat so gelacht in der Freude des Herrn, dass er am nächsten Tag heiser war. Das Öl der überschäumenden Freude. Oder als ich es selbst erlebt hatte, meine Geistestaufe oder Geisteserfüllung. Ich erinnere mich an die Freude, die mich erfüllt hat. Ich habe zuerst gebetet dafür. Ich habe Gott auch gesagt, Herr, wenn du willst, dass ich dir dienen soll, dann gib mir bitte deinen Heiligen Geist. Und ich habe ein bisschen darum beten und warten müssen, aber zum Glück ging es noch auf der Bibelschule. Und ich erinnere mich, wie ich plötzlich in neuen Sprachen redete. Und ich war voll da. Ich hätte aufhören können. Das heißt, ich habe einen Moment angehalten und gesagt, Gott, ist es das, was du mir geben willst? Ist das diese Sprache? Dann will ich es wieder haben. Und dann floss es, Und ich war mit Freude erfüllt, mit einer Freude vom Herrn. Das Öl, der Heilige Geist, ist ein Geist der Freude. Es gibt ein Lied, da heißt es, das Öl der Freude hat der Herr gegossen auf mein Haupt. Wo kam mir dieser Segen her? Ich habe sein Wort geglaubt. Der Heilige Geist erleuchtet uns, gibt uns Kraft, wirkt göttliche Taten, füllt mit Liebe, vertreibt Furcht, wirkt Geistesgaben, Zungenreden, Weissagungen, Prophetien, Heilungen, Erkenntnisse und so weiter. Ja. Hier schließe ich ab und danke, dass ihr trotz der Hitze wach geblieben seid, wie mir scheint. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und ich wünsche euch und mir die ständige Bereitschaft, meinem Herrn Jesus zu begegnen, wenn er kommt. Herr Jesus, danke für dein Nahsein und danke, dass wir so viel wissen aus deinem Wort, was alle Welt wissen könnte, aber sie lesen es nicht und sie glauben es nicht. Aber wir erleben, wie du Stück für Stück erfüllst und deine Prophezeiungen wahr werden. Mach uns bereit, dass wir diesen Tag deiner Wiederkunft nicht verpassen. Erinnere uns bitte immer wieder daran, Heiliger Geist. Und wenn wir in Gefahr sind, laut zu werden, träge zu sein, gib uns einen Stupf, erinnere uns wieder daran. Danke, Herr. Amen.